Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Die Predigt heute befasst sich mit dem Posaunenfest 2018, um genau zu sein. Und es geht hauptsächlich mir heute um einen Aspekt des Posaunenfestes, den wir in dieser Predigt behandeln wollen. Nun, das Posaunenfest ist unter verschiedenen Namen im Hebräischen bekannt, aber es gibt eigentlich nur einen biblischen Namen, der in der Bibel erwähnt wird. Und dieser Name ist Yom Teruah. Yom Teruah. Und dieser Name bedeutet so viel wie der Tag des Blasens oder Rufens oder Schreiens. Der Tag des Blasens oder Schreiens. Aber es gibt noch weitere Tage, die den Posaunenfesttag beschreiben. Wie ich sagte, nicht unbedingt aus der Bibel, aber doch Tage, die im jüdischen Gebrauchtum sehr bekannt sind. Und heute ist eigentlich der Tag Posaunenfest im Judentum bekannt als Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Und das bedeutet wörtlich Haupt des Jahres oder Anfang des Jahres. Man kann es auch beschreiben als Geburtstag der Welt oder letztendlich als Neujahrsfest. Rosh Hashanah, der Posaunenfesttag, ist der Anfang des Jahres im Hinblick auf den zivilen Kalender. Es ist ja der erste Tag, aber des siebten Monats im hebräischen Kalender. Aber es ist der Neujahrstag, könnte man sagen, des zivilen Kalenders, nicht des religiösen Kalenders. Nach dem hebräischen Kalender sieht es so aus, dass das Passafest am 14. Tag des ersten Monats gehalten wird. Also der erste Monat ist natürlich dann nach dem religiösen Kalender eben halt der erste Monat. Das Neujahrsfest, der Posaunentag, das Posaunenfest ist eigentlich vom Zivilen her der erste Tag des Monats, wo man das Neujahrsfest hält, aber es ist technisch gesehen der erste Tag des siebten Monats. Nun, wir werden darauf noch näher zu sprechen kommen. Ich wollte Ihnen nur kurz diese Unterscheidung mitteilen. Es gibt also sowohl einen zivilen als auch einen religiösen Kalender in diesem Sinne. So, dann wird das Posaunenfest auch beschrieben als Yom Hadin und das bedeutet so viel wie Tag des Gerichts. So, dann auch als Ha-Melech und das bezeichnet Krönung des Messias. So, dann Kiddushin Neroim, die Hochzeitszeremonie. Yom Hakiseh, der Tag des Schutzes oder auch der verborgene Tag. Und dann Yom Sherut, der Tag der Freiheit. Nun, diese Bezeichnung wird vielfach auf das Passa bezogen. Und zwar, wo der Auszug Israels aus der ägyptischen Sklaverei beschrieben wird. Yom Sherut, Tag der Freiheit. Und dann auch noch Yom Teshua. Das kann man als Tag der Befreiung auch übersetzen. Ebenfalls vielfach auf die Passa-Ereignisse bezogen, so dann auch auf den Versöhnungstag und auf das Purim-Fest sogar, die Zeit, wo also Esther Königin war und durch ihr Eingreifen die Juden bewahrte vor ihrer Vernichtung damals. Also das sind alles so verschiedene Ausdrücke, die man auf das Posaunenfest beziehen kann. Und heute möchte ich auf einen Aspekt noch näher eingehen. Schauen Sie, das Posaunenfest symbolisiert das Blasen von den sieben Posaunen, die im Buch der Offenbarung beschrieben werden, während des Tages des Herrn, wenn die sieben Engel diese sieben Posaunen blasen. Und während viele dieser Posaunen Plagen ankündigen, geschieht aber auch etwas Einmaliges bei dem Klang der siebten und der letzten Posaune. Denn der Klang der siebten oder letzten Posaune kündigt ja die Rückkehr Christi an als König der Könige. Und daraus ergibt sich dann bereits schon eine Erklärung im Hinblick auf verschiedene Aussagen, die wir gesehen hatten, wie zum Beispiel die Krönung des Messias, die Hochzeitszeremonie, dann natürlich auch die Wiederkunft des Königs aller Könige. Es bezieht sich eben auch auf die Auferstehung und die Verwandlung der Gerechten. Diejenigen, die in Christus gestorben sind, werden auferweckt werden zu ewigem Leben. Diejenigen, die noch leben in Christus, wenn Christus zurückkommt, werden verwandelt werden zu ewigem Leben. Es sind also die wahren Christen. Sie werden eingehen ins Reich Gottes. Sie werden Mitglieder der Gottfamilie werden, unter Christus herrschen auf Erden. Und dann geht es natürlich auch um die Versammlung der Heiligen mit Christus. Christus kommt zurück. Und wir werden ihn in der Luft treffen, ihm in der Luft begegnen, um dann mit ihm zusammen auf die Erde zu kommen, um dort dann die letzte Entscheidungsschlacht mitzuerleben, wo die Menschen versuchen werden, in ihrer Tollkühnheit gegen Christus zu kämpfen. Natürlich werden sie verlieren. Und dann wird das Reich Gottes hier auf Erden errichtet werden. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 24 einmal an, die Verse 30 bis 31. Da heißt es hier, und ich lese von der revidierten Lutherbibel 2017, da heißt es hier, und dann wird er erscheinen, und es wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit, Vers 31. Und es werden seine Engel senden, oder er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Nun, das kann schon eine Andeutung sein auf die Posaunen, von denen wir bereits schon gehört haben, die am Tage des Herrn geblasen werden. Aber eine bessere Übersetzung ist eigentlich hier die in der Menge-Bibel, wo es heißt, er wird seine Engel senden mit hellem Posaunenschall oder unter lautem Posaunenschall. Und die New King James Bible, die englische Bibel, hat hier, er wird sie senden mit dem lauten Schall einer Posaune. Ganz eindeutig wird hier die siebte oder letzte Posaune angesprochen, wenn dann natürlich die Heiligen auferweckt werden oder verwandelt werden und werden dann von den Engeln zu Christus gebracht werden, wie dies hier an dieser Stelle angedeutet wird. Aber mit dem Schall der letzten Posaune, und darum geht es mir heute in dieser heutigen Predigt, ist eine Ankündigung mit eingeschlossen, eine Ankündigung von Befreiung aus Sklaverei und Kriegsgefangenschaft. Und deswegen die Ausdrücke Yom Shirut, Tag der Freiheit, und Yom Teshua, Tag der Befreiung. Wir wollen uns heute einmal näher diese Stellen anschauen, die von dieser Befreiung aus Sklaverei und aus Kriegsgefangenschaft sprechen und wer damit eigentlich hauptsächlich angesprochen ist. Natürlich geht es auch um die geistliche Befreiung von der Sünde, das ist schon klar. Aber es geht mir heute mehr auch um eine physische Befreiung. In 3. Mose Kapitel 25. Und denken wir auch daran, wie damals das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei herausgeführt wurde von Jesus Christus. Und nun lesen wir 3. Mose 25, angefangen in Vers 8. Ein interessantes Prinzip wurde damals im Alten Testament benutzt. Da heißt es, du sollst zählen 7 Sabbatjahre. 7 mal 7 Jahre, dass die Zeit der 7 Sabbatjahre 49 Jahre mache. Und da sollst du die Posaune blasen lassen durch euer ganzes Land am 10. Tage des 7. Monats, am Versöhnungstag. Der erste Tag des 7. Monats ist das Posaunenfest. Am 10. Tag des 7. Monats, der Versöhnungstag. Und dann heißt es hier, und ihr sollt das 50. Jahr heiligen, und sollt eine Freilassung ausrufen im Lande für alle, die darin wohnen. Es soll ein Erlassjahr für euch sein. Und da soll ein jeder bei euch wieder zu seinem Besitz und zu seiner Sippe kommen. Aber es ging nicht nur darum, dass man wieder zu seinem Besitz kam, sondern in Vers 39 wird noch Folgendes dazu gesagt. Wenn dein Bruder neben dir verarmt und sich dir verkauft, so sollst du ihn nicht als Sklaven dienen lassen, sondern wie ein Tagelöhner, wie ein Beisasse soll er bei dir sein, und bis an das Erlassjahr bei dir dienen. Und dann soll er von dir frei ausgehen und seine Kinder mit ihm und soll zurückkehren zu seiner Sippe und wieder zum Besitz seiner Väter kommen. Denn sie sind meine Knechte, die ich aus Ägyptenland geführt habe, darum soll man sie nicht wie einen Sklaven verkaufen. Du sollst nicht mit Gewalt über sie herrschen, sondern dich fürchten vor deinem Gott. Aber schauen Sie, eine Freilassung wurde verkündigt, und zwar durch den Posaunenschall am Erlassjahr am Versöhnungstag. Nun, das war ein Vorläufer. Ein Vorläufer auf die siebte Posaune, die erschallen wird, wenn es zu einer richtigen Freilassung und Befreiung kommen wird aus Sklaverei, aus Kriegsgefangenschaft. Und dies wird näher beschrieben in Jesaja Kapitel 27. Jesaja 27 und lesen wir einmal Vers 13. Jesaja 27 und Vers 13. Zu der Zeit irgendwie auch immer eine Bezeichnung im Hinblick auf die Endzeit. Es kann sich auf den Tag des Herrn beziehen, der so ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnt, aber natürlich dann weiter auch existieren wird. Zu der Zeit wird man mit einer großen Posaune blasen. Mit einem lauten Schall einer Posaune hatten wir gelesen, oder auch großen Posaune, wie es übersetzt werden kann. Zu der Zeit wird man mit einer großen Posaune blasen. Und es werden kommen die Verlorenen im Lande Assur und die Verstoßenen im Lande Ägypten und werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berge zu Jerusalem. Das wird die Zeit sein, wenn Jesus Christus auf Erden herrschen wird, und zwar auf dem Thron Davids sitzen wird in Jerusalem. Aber wir sind jetzt die Verstoßenen und die Verlorenen, die kommen werden aus dem Lande Assur und aus dem Lande Ägypten. Was haben die da gemacht? Wieso sind die da? Nun, Ägypten, das wissen wir ja, wer Ägypten ist. Assur, das sollten wir wissen. Diejenigen von Ihnen, die schon länger uns zuhören. Ach so, das sind die heutigen modernen Nachfahren der alten Assyrer, die sich heute vornehmlich in Deutschland befinden und in Österreich. Und die werden aus diesen Ländern kommen, die Verlorenen. Schauen wir uns einmal Jesaja Kapitel 11 an. Und Vers 11. Jesaja 11 und Vers 11. Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Male, schauen Sie, zum zweiten Male, seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volkes loskaufe. Immer eine Bezeichnung auf das damalige und jetzt auch moderne Haus Israel und Juda. Natürlich auch auf geistliche Israeliten, die ebenfalls in einer solchen Situation stecken mögen, weil sie nicht beschützt worden sind vor diesen Zeiten aus gewissen Gründen. Er wird zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volkes loskaufe, der übrig geblieben ist in Assur, in Ägypten. Und da werden andere Länder erwähnt, Patros, Kusch, Elam, China, Hamat und auf den Inseln des Meeres. Kusch, nebenbei gesagt, Äthiopien. Vers 12. Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels. Hier haben wir jetzt die Bezeichnung, die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas. Sammeln von den vier Enden der Erde. Und der Neid Ephraims, Ephraim, einer der Söhne von Josef, wird aufhören und die Feinde Judas werden ausgerottet. Und Ephraim wird nicht mehr neidisch sein auf Juda und Juda, Ephraim nicht mehr Feind. Also scheinbar waren sie es vorher schon. Wer sind diese Menschen heute? Nun, wie wir immer schon Ihnen auch mitgeteilt haben, befinden sich die Nachfahren des alten Hauses Israel heute in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Großbritannien, dem Vereinigten Königreich, in anderen Ländern wie Kanada, Australien, Neuseeland und so weiter. Und Ephraim, vielfach bezieht sich das auf das Vereinigte Königreich, England, kann sich auch als auf sowohl England als auch die Vereinigten Staaten von Amerika beziehen, aber vielfach wird die Staaten von Amerika, die werden mit Manasse beschrieben. Also die werden scheinbar aus einem Zustand herauskommen, wo sie zerstreut sind, wo sie verloren sind, wo sie losgekauft werden müssen. Losgekauft von was? Befreit werden von was? Schauen wir uns einmal an, was mit dem Blasen dieser großen Posaune alles beinhaltet ist. Zacharja Kapitel 9. Zacharja Kapitel 9, die Verse 9 bis 12. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Arme Vergleich zu dem, was er war. Er war ja der Gott des Alten Testamentes, er wurde zu einem Menschen. Das heißt in Vers 10, denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem. Und die Kriegsbogen sollen zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Vers 11, auch lasse ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kehret heim zur festen Stadt, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. In anderen Worten, ihr seid Gefangene, aber ihr werdet befreit werden aus dieser Gefangenschaft. Denn heute verkündige ich, dass ich dir zweifach erstatten will. Und dann weiter in Vers 14, wo wir lesen, und der Herr wird über ihnen erscheinen, und sein Pfeil wird ausfahren wie der Blitz. Achten Sie, und der Gott der Herr wird die Posaune blasen und wird einherfahren in den Stürmen vom Südland. Der Herr Zebaoth wird sie schützen, dass sie essen und Schleudersteine unter sich treten, dass sie trinken und lärmen wie vom Wein und voll werden wie die Opferschale und wie die Ecken des Altars. Und der Herr, ihr Gott, wird ihnen zu der Zeit helfen, der Herde seines Volkes, denn wie edle Steine werden sie in seinem Lande glänzen. Ja, wie gut es ist und wie schön, Korn lässt Jünglinge und Wein lässt Jungfrauen blühen. Es wird hier eine Zeit beschrieben, eine herrliche Zeit. Christus wird kommen, der Herr wird kommen, die Posaune wird geblasen werden, Gefangene werden befreit werden. Offensichtlich geht es hier um die Gefangenen, die Nachfahren des Hauses Israel und Juda. Schauen wir uns einmal Psalm 47 an. Alles dies wird geschehen, wenn die letzte Posaune erschallt. Das ist die Ankündigung dessen, was dann passieren wird. Psalm 47. Die Verse 2 bis 10. Psalm 47 und Vers 2. Schlage froh in die Hände, alle Völker, und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall, denn der Herr, der Allerhöchste, ist zu fürchten, ein großer König über die ganze Erde. Also hier wird schon klar und deutlich von Gottes Herrschaft über die Erde gesprochen, die zurzeit ja noch nicht besteht. Zurzeit ist ja Satan der Herr dieser Welt, der König dieser Welt, der Herrscher dieser Welt. Er zwingt die Völker unter uns und Völkerschaften unter unsere Füße. Er erwählt uns unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, den er liebt, Selah. Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Schall der Posaune. Lob singet Gott, lob singet unseren Könige, denn Gott ist König über die ganze Erde. Lob singet ihm mit Psalmen. Gott ist König über die Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron, jetzt hier auf Erden, auf dem Thron Davids. Die Fürsten der Völker sind versammelt als Volk des Gottes Abrahams, denn Gott gehören die Schilder auf Erden, er ist hoch erhaben. Hier wird die Wiederkunft Christi beschrieben beim Schall der Posaune und der Herrschaft Christi über die ganze Erde. Und was ist noch mehr zu beachten in Jeremia Kapitel 23? Jeremia 23, es geht um das Blasen dieser großen, dieser letzten Posaune. Psalm 23 und Vers 5. Siehe, Jeremia 23 und Vers 5. Jeremia 23, die Verse 5 bis 8. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will, der soll ein König sein, der wohl richten und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen, also vorher war das nicht der Fall. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird. Auch hier wiederum achten Sie auf diese Formulierung. So wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, zur Zeit des Passa, der Tage der ungesäuerten Brote, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Das ist noch Zukunft. Das wird geschehen, wenn Christus zurückkommt, nicht vorher. Sie werden aus dem Lande des Nordens, von Jerusalem aus gesehen, herausgeführt werden. Es geht hier um eine Befreiung aus Kriegsgefangenschaft und Sklaverei. Jeremia Kapitel 30, angefangen in Vers 4. Und dies sind die Worte, die der Herr redet über Israel und Juda. Es geht hier sowohl um das Haus Israel, die Nachfahren des Hauses Israel und das Haus Juda, die heutigen modernen Juden. Ja, so spricht der Herr. Wir hören ein Geschrei des Schreckens. Nur Furcht ist da und kein Friede. Forscht doch und sehet, ob Männer gebären. Wie geht es denn zu, dass ich alle Männer sehe, wie sie ihre Hände an die Hüften halten, wie Frauen in Kindsnöten und alle Gesichter verstört und sogleich sind? Denn groß ist jener Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen. Und es ist eine Zeit der Angst für Jakob, eine andere Bezeichnung für Israel, dem Hause Israel. Doch soll ihm daraus geholfen werden. Vers 8. Es soll aber geschehen, zu dieser Zeit, spricht der Herr Zebaoth, dass ich das Joch, Joch bezieht sich immer auf das Joch der Sklaverei, der Gefangenschaft, dass ich das Joch auf seinem Nacken oder auf deinem Nacken zerbrechen will und deine Bande zerreißen. Sie werden nicht mehr Fremden dienen, sie sind in Kriegsgefangenschaft. Dieses Joch ist über sie gebracht worden. Sie werden Fremden dienen, aber dann nicht mehr, sondern dem Herrn, ihrem Gott. Schauen Sie den Zeitpunkt. Und ihrem König David, den ich ihnen erwecken will. David wird auferweckt werden von den Toten im Zeitpunkt der ersten Auferstehung, wenn die große Posaune, die siebte Posaune erschallt. Darum, Vers 10, fürchte du dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht der Herr, entsetze dich nicht, Israel, denn siehe, ich will dich erretten aus fernen Landen und deine Nachkommen aus dem Lande ihrer Gefangenschaft. Da wird es jetzt ganz deutlich, dass Jakob zurückkehren soll und in Frieden und Sicherheit leben, und niemand soll ihn schrecken oder soll ihn mehr schrecken. Also hier wird klar und deutlich eine Gefangenschaft beschrieben von und über die Nachfahren des Hauses Israel und Juda. Jeremia Kapitel 16, kehren wir zu Jeremia 16 zurück, die Verse 14 bis 18. Jeremia 16, die Verse 14 bis 18. Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte, denn ich will sie zurückbringen in ihr Land, das ich ihnen oder ihren Vätern gegeben habe. Schauen Sie auch hier wiederum, geht es um die Nachfahren des Hauses Israel und auch Juda, die in Gefangenschaft sein werden und herausgeführt werden, befreit werden aus dieser Gefangenschaft. Jeremia Kapitel 46, Jeremia 46 und Vers 27. Aber du, mein Knecht Jakob, fürchte dich nicht, und du, Israel, verzage nicht, denn siehe, ich will dich erretten aus fernen Landen und deine Nachkommen aus dem Lande ihrer Gefangenschaft, dass Jakob zurückkehren soll und in Frieden und Sicherheit leben, und niemand soll ihn schrecken. Schauen wir uns weitere Stellen an, die klar von einer Gefangenschaft sprechen für die modernen Nachfahren des Hauses Israel und Juda und die Befreiung aus der Gefangenschaft, wenn Christus zurückkommt. Jeremia Kapitel 50, die Verse 4 und 5. Jeremia 50 und Vers 4. In jenen Tagen und zur selben Zeit, spricht der Herr, werden kommen die Leute von Israel samt den Leuten von Juda und weinend einherziehen und den Herrn ihren Gott suchen. Es heißt, und sie werden fragen nach dem Wege nach Zion und sich dorthin kehren. Kommt, wir wollen uns dem Herrn zuwenden, zu einem ewigen Bunde, der nimmermehr vergessen werden soll. Wiederum eine Zukunftsprophezeiung, wenn Christus auf Erden herrschen wird. Das heißt, viele Menschen werden dann zum Berge Zion kommen und sich von Christus belehren lassen wollen, die Wege lernen wollen, die auch dazu führen, dass man den Krieg total abschafft. Lesen wir weiter in Vers 33. Jeremia Kapitel 50 und Vers 33, so spricht der Herr Zebaoth, siehe, die Leute von Israel samt den Leuten von Juda müssen Gewalt und Unrecht leiden. Alle, die sie gefangen weggeführt haben, halten sie fest und weigern sich, sie zu entlassen. Eine Gefangenschaft der modernen Völker des Hauses Israel und Juda wird ja ganz klar und deutlich prophezeit, und zwar kurz vor der Wiederkunft Christi. Aber ihr Erlöser ist stark, Vers 34, der heißt Herr Zebaoth, der wird ihre Sache so hinausführen, dass er das Land erbeben und die Einwohner von Babel erzittern lässt. Eine Andeutung wiederum auch, wer diejenigen sind, die Israeliten und die Juden, die modernen Israeliten und Juden gefangen halten werden. Die Einwohner von Babel, Babylon, da wird viel darüber gesagt in Offenbarung 17 und 18, ein babylonisches System, das sich zurzeit in Europa entwickelt, die letzte Auferweckung des ehemaligen Römischen Reiches. Schauen wir uns einmal kurz eine Stelle in Amos an, Kapitel 9. Amos und Kapitel 9. Und lesen wir die Verse 13 bis 15. Amos Kapitel 9 und Vers 13. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und säen wird. Und die Berge werden von Most triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden. In anderen Worten, sie aus der Gefangenschaft herausführen. Dass sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen. Hier ist der interessante Zeitpunkt, der Zusammenhang. Die Städte von Israel und Juda werden verwüstet sein. Wir lesen im Buch Ezekiel, dass alle Wohnorte, die größeren zumindest, von Israel verwüstet sein werden, vernichtet sein werden, zerstört sein werden. Wodurch? Offensichtlich auch durch Nuklearwaffen. Aber sie werden diese verwüsteten Städte wieder aufbauen zu ihrer Zeit und bewohnen, dass sie Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten anlegen und Früchte daraus essen. Ich will sie in ihr Land pflanzen. Es geht es um das gelobte Land. Dass sie nicht mehr aus ihrem Lande ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Immer und immer wieder wird von einer kommenden Gefangenschaft, einer Kriegsgefangenschaft gesprochen. Wie kann das möglich sein? Wie kann es möglich sein, dass man Leute auf diese Weise versklavt, so als Sklaven behandelt? Nun, wie konnte das im Dritten Reich schon möglich sein? Da hatte man einen kleinen, geringen Vorläufer, von dem sehen können, was geschehen wird in der Zukunft. Himmler erklärte zum Beispiel, besiegte Völker sollten nichts für ihn sein als Sklaven für unsere Kultur. Ende 1942 gab es fast 4 Millionen Ausländer in Deutschland, meistens Polen, die dort gezwungen wurden zu arbeiten, und zwar als Sklaven zu arbeiten, als Zwangsarbeiter zu arbeiten. Das hat man damals schon in geringem Maße erlebt. Das wird in weitaus größerem Maße in der Zukunft geschehen, nur wird es diesmal kein europäisches Volk sein, das versklavt sein wird, sondern die Nachfahren des Hauses Israel, mit anderen Worten, die im Krieg besiegten Amerikaner und Engländer. Das ist klar und deutlich prophezeit in der Bibel. Und wer wird derjenige sein, der dies zu Wege bringt? Wie ich schon eben angedeutet habe, eine Vereinigung von 10 Nationen und Nationengruppen in Europa, die letzte Auferweckung des sogenannten Heiligen Römischen Reiches, unter der Herrschaft eines sehr interessanten Gewalthabers. Er wird der König von Assyrien genannt, der König Jareb, der König des Nordens und natürlich auch das Tier. Das ist die gleiche Persönlichkeit, die die große Trübsal einleiten wird durch einen Angriffskrieg auf Amerika und auf England. Und dieser Angriffskrieg wird zugunsten dieser Europäischen Union ausfallen. Aber sie werden auch nicht ungestraft davonkommen. Denn das Blasen der 7. Posaune enthält auch Ankündigungen für die, die für diese Versklavung verantwortlich sind oder sie zumindest gutheißen, also in ihrem Sinne das alles zu befürworten. Aus Anti-Amerikanismus und Anti-Britischmus, wenn man das so sagen will, eine Lebensphilosophie gemacht haben. Und dann, wenn es zu diesem Angriffskrieg kommt, sagen, ja, das ist ja auch richtig, die haben es ja auch nicht besser verdient. Und dann kommt es zu dieser Versklavung. Ja, ja, das ist auch schon richtig. Die müssen halt büßen für ihre bösen Werke und wie man das immer so sehen will. Nun, Gott sieht das ein bisschen anders. In Jeremia 51, da spielt natürlich auch viel, und ich will das deutlich sagen, kommunistische und russische Propaganda mit. Es ist ja ein Trauerspiel, dass in Deutschland man mehr Vertrauen hat zu Russland als zu Amerika. Ich meine, das kann ich einfach nicht begreifen. Ich meine, Russland war verantwortlich für die Schaffung von Ostdeutschland, einem Volk total unter der Herrschaft anti-amerikanischer, aber natürlich auch atheistischer, ich möchte sagen, Kultur. Schauen Sie, es war in Ostdeutschland, wo Leute von uns, Leute der Kirche Gottes, sehr zu kämpfen hatten, dass sie nicht ins Gefängnis kamen, weil sie sich weigerten, in die Armee aufgenommen zu werden. Solche Dinge sollte man nicht vergessen. Und es wird genauso wieder kommen in Europa. Man hört heute ja bereits schon und liest von Bestrebungen, die Wehrpflicht wieder einzuführen in Deutschland. Sehr alarmende, besorgniserregende Situation. Jesaja oder vielmehr Jeremia, Kapitel 51 zunächst. Jeremia 51 und Vers 27, wo wir lesen. Jeremia 51 und Vers 27. Richtet auf die Banner auf Erden, blast die Posaune unter den Völkern. Es geht um die jeweilige siebte Posaune. Heiliget die Völker zum Kampf, in anderen Worten, sondert sie aus gegen die Stadt Babel. Aber es geht nicht nur um die Stadt Babel, es geht um das babylonische System. Und dann lesen wir weiter, auch im Hinblick auf Assur, diesem König von Assur, der diesem babylonischen System vorstehen wird, in Jesaja Kapitel 14. Jesaja Kapitel 14. Hier wird dann die Vernichtung von diesem babylonischen System beschrieben, durch fernöstliche Länder und natürlich auch die Vernichtung dieses Königs von Assyrien durch Jesus Christus selbst, wenn er das Tier, diesen König von Assyrien, in folgendem Pfuhl werfen wird, wenn er zurückkommt. Jesaja 14 und Vers 24. Der Herr Zebaoth hat geschworen, wie ich es erdacht habe, so ist es geschehen. Und was ich beschlossen habe, das kommt zustande, dass ich Assur zerschlage in meinem Lande. In meinem Lande. Warum? Weil nämlich das Tier und die europäischen Armeen, zumindest viele von denen, dann im Heiligen Lande sein werden. Die werden ja Jerusalem belagert haben. Der falsche Prophet wird in dem wiedererbauten Tempel Gottes sein, dem dritten Tempel, von sich vorgeben, Gott zu sein. So wird er Assur zerschlagen in meinem Lande und zertrete auf meinen Bergen, damit sein Joch, schauen Sie, sein Joch von ihnen wem? Den Israeliten genommen werde und seine Last von ihrem Halse weiche. Er sagt, das ist der Plan, den er, Gott, hat für die ganze Erde und das ist die Hand, die ausgestreckt ist über alle Völker. Denn der Herr Zebaoth hat es beschlossen, wer will es wehren? Und seine Hand ist ausgereckt, wer will sie wenden? Gott hat beschlossen, Gott hat verkündigt, dass Amerika und England in einem kommenden Weltkrieg besiegt werden. Wer will das wenden? Wer will das abwenden? Er hat aber auch beschlossen, dass dann die Völker, die dafür verantwortlich sind, ebenfalls bestraft werden, vernichtet werden, zerstört werden im Krieg. Und wer will das abwenden? Auch das wird nicht abgewendet werden können. Das ist klar und deutlich prophezeit. Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 18 an. Und schauen wir uns an ein wenig, was über dieses babylonische System geschrieben steht. Und wie die in der Tat auch Versklavungen vornehmen werden. Nicht unähnlich zu dem, was im Dritten Weltkrieg geschehen ist. Offenbarung Kapitel 18 und Vers 9. Jetzt ist eine Beschreibung hier im Gange, wenn Babylon zerstört wird. Und es werden sie beweinen und beklagen, die Könige auf Erden, die mit ihr gehurt und geprasst haben, wenn sie sehen werden den Rauch von ihrem Brand. Sie werden fernab stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sprechen, wehe, wehe, du große Stadt, Babylon, du starke Stadt. In einer Stunde, also ganz schnell, ist dein Gericht gekommen und die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen um sie, weil ihre Ware niemand mehr kaufen wird. Ware aus Gold und Silber, Edelsteinen, Perlen, feinen Leinen, Purpur und Seide und Scharlach und allerlei wohlriechendem Holz und allerlei Gerät aus Elfenbein, nebenbei gesagt, das ist keine Beschreibung des alten Babylon, das ist das neue Babylon, das bestehen wird, wenn Christus zurückkommt. Und allerlei Gerät aus kostbarem Holz und Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Balsam und Räucherwerk und Myrrhe und Weihrauch und Wein und Öl und feines Mehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen von Menschen. Da wird viel gesagt, wer da alles mit verhandelt wird, wer da durch diesen Handel weitergegeben wird. Leiber und Seelen von Menschen, Leiber, sagen wir einmal, auch Organe, Bestandteile von diesen physischen Körpern, die man dann benutzt und natürlich auch Versklavung. Die Seelen von Menschen, das Leben von den Menschen. Und dann weiter in Vers 16. Wehe, wehe, du große Stadt, die bekleidet war mit feinem Leinen und Purpur und Scharlach und geschmückt war mit Gold und Edelstein und Perlen. Denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. In einer Stunde ist sie verwüstet, heißt es auch in Vers 19. Immer und immer wieder wird die schnelle, ganz spezifisch schnelle Verwüstung dann beschrieben. Wir lesen auch eine interessante Stelle in Zephania Kapitel 1. Zephania Kapitel 1. Und wie ich sagte, es wird durch die siebte Posaune, das Blasen der siebten Posaune angekündigt, dass dies geschehen wird. Diese Ereignisse werden alle stattfinden. Zephania Kapitel 1. Sie können auch schon bereits vorher begonnen haben, stattzufinden, das schon, aber es wird den Zenit erlangen, wenn die siebte Posaune erschallt. Zephania Kapitel 1 und lesen wir Vers 14. Des Herrn großer Tag ist nahe, er ist nahe und eilt sehr, horch, der Tag des Herrn ist bitter. Da schreit selbst der Starke. Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Unwetters und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Und ich will die Menschen ängstigen, dass sie umhergehen sollen wie die Blinden, weil sie wieder den Herrn gesündigt haben. Ihr Blut soll ausgeschüttet werden, als wäre es Staub, und ihr Fleisch, als wäre es Kot. Auch ihr Silber und Gold wird sie nicht erretten können am Tage des Zornes des Herrn. Die ganze Erde soll durchs Feuer seines Grimmes verzehrt werden. Denn er wird ein schreckliches Ende machen mit allen, die auf Erden wohnen. Schaut, es geht über die ganze Erde, dieser Zorn Gottes, weil sie alle gesündigt haben. Und wie gesagt, der Schall der Posaune wird dies ankündigen und bestätigen. Jeremia 25. Jeremia 25 und lesen wir die Verse 29 bis 31. Denn siehe, bei der Stadt, die nach meinem Namen genannt ist, fange ich an mit dem Unheil. Und ihr heidnischen Völker, ihr solltet ungestraft bleiben, ihr sollt nicht ungestraft bleiben, denn ich rufe das Schwert über alle herbei, die auf Erden wohnen, spricht der Herr Zebaoth. Und dann sagt er hier, du aber sollst ihnen alle diese Worte weissagen und zu ihnen sprechen, der Herr wird brüllen aus der Höhe und seinen Donner hören lassen aus seiner heiligen Wohnung. Er wird brüllen über seine Fluren hin, wie einer, der die Kälter tritt, wird er seinen Ruf erschallen lassen über alle Bewohner der Erde hin und sein Schall, der Schall der siebten Posaune wird dringen bis an die Enden der Erde. Und der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Völkern und will mit allem Fleisch Gericht halten. Die Schuldigen wird er mit dem Schwert oder wird er dem Schwert übergeben, spricht der Herr. Also eine Abrechnung wird erfolgen, wenn man so will, mit allen Völkern. Zunächst fängt er mit dem Haus Israel, dem Haus Juda an. Aber er hört damit nicht auf. Schauen Sie. In Jesaja Kapitel 18. Jesaja Kapitel 18 und lesen wir angefangen Vers 1. Wehe dem Lande voll schwirrender Flügel, jenseits der Ströme von Kusch, Kusch hatten wir eben schon behandelt kurz, Äthiopien, das Boten über die Meere sendet und in leichten Schiffen auf den Wassern fährt. Geht hin, ihr schnellen Boten, zum Volk, das hoch gewachsen und glatt ist, zum Volk, das weit und breit gefürchtet ist, zum Volk, das voller Kraft alles zertritt, dessen Land Wasserströme durchschneiden, alle, die ihr auf den Erdkreis wohnt und auf der Erde lebt, wenn man das Banner auf den Bergen aufrichtet, so sehet, wenn man die Posaune bläst, so höret, oder man kann auch übersetzen, wenn man die Posaune bläst, so hört ihr es, wie es die King James Bible sagt. Die Menschen alle werden den Schall der siebten Posaune hören. Es heißt, denn so spricht der Herr zu mir, ich will schauen von meiner Stätte und will still warten wie drückende Hitze am hohen Mittag und wie Taugewölk in der Hitze der Ernte. Denn vor der Ernte, wenn die Blüte vorüber ist und die Traube noch reift, wird er die Ranken mit Winzermessern abschneiden, eine Beschreibung auch im Buch der Offenbarung, und die Reben wegnehmen und abhauen, dass man's miteinander liegen lässt für die Geier auf den Bergen und die Tiere im Lande, dass im Sommer die Geier darauf sitzen und im Winter allerlei Tiere im Lande darauf liegen. Vers 7. Zu der Zeit wird das hochgewachsene und glatte Volk, das weit und breit gefürchtet ist, das voller Kraft alles zertritt, dessen Land Wasserströme durchschneidet, Geschenke bringen dem Herrn Zebaoth an den Ort, der Name des Herrn Zebaoth wohnt. zum Berge Zion. Wir sehen den zeitlichen Zusammenhang. Gott greift ein. Auch diese Menschen werden zur Bekehrung kommen, werden zum Berg Zion gehen, um dort von Gott unterrichtet und gelehrt zu werden. Aber auch hier geht es um den Schall der Posaune, die wir gesehen haben. Nun, offensichtlich, um aus der Gefangenschaft befreit zu werden, muss man zunächst einmal in die Gefangenschaft geraten. Das ist ja nun mal logisch, aber schauen wir uns an ein paar Stellen, die deutlich wiederum zeigen, dass die Nachfahren des Hauses Israel und Juda in die Gefangenschaft, in die Kriegsgefangenschaft geführt werden. Was bedeutet, sie werden diesen nuklearen Krieg, der mit Beginn der großen Trübsal anfängt, nicht gewinnen. So erstaunlich wie das klingen mag, Amerika und Großbritannien werden den Krieg gegen Europa verlieren. Sie werden ihn verlieren. Das ist klar und deutlich prophezeit. Hosea Kapitel 9, Vers 3. Sie sollen nicht bleiben im Lande des Herrn, sondern Ephraim muss zurück nach Ägypten und muss in Assyrien Unreines essen. Und ist Deutschland ja sehr bekannt dafür, dass da sehr viel unreines Zeugs zu sich genommen wird. Lesen wir auch in Vers 5. Was wollt ihr denn in den Festzeiten und an Feiertagen des Herrn tun? Ist die Frage, wenn ihr jetzt in der Gefangenschaft seid. Nun, das kann sich aber auch, und das ist wichtig zu begreifen, auf wahre Christen beziehen, die geistlichen Israeliten, die nun die Feiertage und die Festzeiten kennen, und die Juden kennen sie auch. Aber die Frage ist ja, wolltet ihr jetzt tun? Was werdet ihr tun? Ihr könnt ja die Tage nicht mehr halten, wenn ihr in der Gefangenschaft seid. Hosea Kapitel 8 und Vers 13. Hosea 8 und Vers 13, wo wir lesen. Voller Gier opfern sie und essen das Fleisch, aber der Herr hat keinen Gefallen daran. Jetzt gedenkt er ihre Schuld und sucht ihre Sünde heim. Sie müssen zurück nach Ägypten. Auch Ägypten ein Land, das hier erwähnt wird, aber interessanterweise, wenn man sich Kapitel 11 anschaut und Vers 5, Hosea 11 und Vers 5, auch hier wiederum geht es jetzt um Ephraim hauptsächlich. Er muss zurück nach Ägypten Land und Assur wird sein König sein, denn sie haben sich geweigert umzukehren. Nun, Ägyptenland ist gerade irgendwie interessant, aber falsch übersetzt. Es sollte richtig übersetzt sein, so hat es auch der Elberfelder Bibel. Er muss nicht zurück nach Ägyptenland, sondern Assur wird sein König sein. Sie werden verschleppt werden in das Gebiet, das heute von Österreich und Deutschland beherrscht wird. Sie werden zurückkehren nach Ägypten. Ägypten stellvertretend für Sklaverei, Gefangenschaft, aber nicht ins Ägyptenland. Die Juden werden ins Ägyptenland gebracht werden. Die Nachfahren des Hauses Israel interessanterweise aber nicht. Aber in Hosea 11 und Vers 11 wird noch Folgendes gesagt. Sie kommen zitternd wie Vögel aus Ägypten, also wiederum der Sklaverei, und wie Tauben aus dem Land Assur. Sehen Sie die Unterscheidung? Ägypten auf der einen Seite, Land Assur auf der anderen Seite. Und ich will sie wieder wohnen lassen in ihren Häusern, spricht der Herr. Und dann noch in Hosea Kapitel, oder vielmehr in 3. Mose, jetzt 3. Mose Kapitel 26, da wird nämlich auch etwas gesagt über diese Versklavung, die kommen wird. Wiederum, diese Stellen sind sehr wichtig zu begreifen, denn sie erklären uns auch, was in Kürze geschehen wird auf der Weltbühne. 3. Mose 26, Vers 23. Werdet ihr euch aber damit noch nicht von mir zurechtbringen lassen, er hat zunächst über verschiedene Plagen hier gesprochen, und mir zuwiderhandeln, so will ich auch euch zuwiderhandeln und will euch siebenfältig mehr schlagen eurer Sünden willen und will ein Racheschwert über euch bringen, das meinen Bund rächen soll. Und wenn ihr euch auch in eure Städte flüchtet, will ich doch die Pest unter euch senden und will euch in die Hände eurer Feinde geben. Angesprochen wird wiederum das moderne Haus Israel, das moderne Haus Juda. Da will ich euch den Vorrat an Brot verderben. 10 Frauen sollen euer Brot in einem einzigen Ofen backen und euer Brot soll man euch nach Gewicht zuteilen. Und wenn ihr esst, sollt ihr nicht satt werden. Es wird natürlich hier auch eine Hungersnot mehr oder weniger beschrieben. Vers 31, aber jetzt, darum geht es mir hauptsächlich. Und ich will eure Städte wüst machen und eure Heiligtümer verheeren, will den lieblichen Geruch eurer Opfer nicht mehr riechen. So will ich das Land wüst machen, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich davor entsetzen. Euch aber will ich unter die Völker zerstreuen und mit gezücktem Schwert hinter euch her sein, dass euer Land wüst sein soll und eure Städte zerstört. Vers 39. Schauen Sie, das ist dieser Zusammenhang hier. Die aber von euch übrig bleiben werden, die sollen in der Feinde Land dahinschwinden, wegen ihrer Missetat, auch um der Missetat ihrer Väter willen. Die Missetat, die sie auch dann natürlich durchführen werden. Eine Versklavung wird ganz deutlich beschrieben hier, aber noch mehr. In 5. Mose 28. In 5. Mose 28 und lesen wir Vers 68. Und der Herr wird dich mit Schiffen wieder nach Ägypten führen, aber wie gesagt, wenn es um das Haus Israel geht, in die Sklaverei, auf dem Wege, von dem ich dir gesagt habe, du sollst ihn nicht mehr sehen, mit anderen Worten, ihr sollt nicht mehr zurückkehren in die Sklaverei, ihr sollt mir gehorchen, dann wird es dazu nicht kommen. Und ihr werdet dort euren Feinden als Knechte und Mägde verkauft werden, aber es wird kein Käufer da sein. Mit anderen Worten, man wird versuchen, sie zu verkaufen, in die Sklaverei sogar zu verkaufen, aber in vielen Fällen wird das gar nicht der Fall sein. Dann werden sie natürlich dann umgebracht werden, diejenigen, die nicht in die Gefangenschaft, in die Sklaverei, möglicherweise in die Versklavung des Zwangsarbeitens gebracht werden. Nun, interessant ist, dass die Nazis das auch schon damals versuchten, halbherzig. Sie versuchten, Juden aus Ungarn an den Westen zu verkaufen. Aber es bestand kein Interesse bei potenziellen Käufern, die zu kaufen. Und so wird es wieder kommen in der Zukunft. Die Frage, die wir uns stellen sollten, wenn man alles dies so liest, warum dann aber die Gefangenschaft? Sagt uns Gott etwas, auch im Hinblick auf das Posaunenfest? Warum Gefangenschaft? Gefangenschaft der Israeliten und der Juden. Warum aber auch nachher dann die Strafe Gottes denjenigen gegenüber, die diese Gefangenschaft herbeibringen? Denn Gott ist ja keiner, der die Person ansieht. Jeder muss für seine eigene Sünde bezahlen, für sein eigenes Leben gerade stehen oder krumm stehen, wie der die Situation auch aussehen mag. Jesaja 58, Vers 1, da wird uns Folgendes gesagt, uns in Gottes Kirche, diejenigen, die die Verantwortung haben, dich zu tun. Rufe laut, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Wir sollen unsere Stimme erheben wie eine Posaune. Wir sind heute diese geistlichen Posaune, die es alles vorbereiten in dem Sinne, durch die Gott es alles vorbereitet. Wir sollen diese Warnung abgeben. Das Evangelium vom Reich Gottes muss gepredigt werden zu einem Zeugnis allen Völkern. Damit ist aber auch eine Warnung verbunden, von der wir jetzt gelesen haben. Es geht um die Warnung an das Haus Israel, an das Haus Juda, an die Kirche und an alle Menschen. Diese schrecklichen Dinge werden erfolgen und sie werden erfolgen aufgrund von was? Sünde. Und Sünde ist und ist immer schon gewesen die Übertretung des Gesetzes Gottes. Diejenigen, die ihnen erzählen, das Gesetz Gottes sei abgeschafft, sind Lügner, in denen die Wahrheit nicht ist, wie uns dies Johannes sagt. Ezekiel 33, angefangen in Vers 1. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, rede zu deinem Volk und sprich zu ihnen. Wenn ich das Schwert über ein Land bringe und das Volk dieses Landes nimmt einen Mann aus seiner Mitte und macht ihn zu seinem Wächter und er sieht das Schwert kommen und das Land und bläst die Posaune und warnt das Volk, wer nun den Hall der Posaune hört und will sich nicht warnen lassen und das Schwert kommt und nimmt ihn weg, dessen Blut wird auf seinem Haupt sein, denn er hat den Hall der Posaune gehört. Hören Sie den Hall der Posaune. Er hat den Hall der Posaune gehört und sich dennoch nicht warnen lassen. Darum wird sein Blut auf ihn kommen. Wer sich aber warnen lässt, der wird sein Leben davonbringen. Diese Warnung führt zur Reue. Man bereut seinen falschen Lebensweg. Wenn aber der Wächter, Vers 6, das Schwert kommen sieht und nicht die Posaune bläst und sein Volk nicht warnt und das Schwert kommt und nimmt einen von ihnen weg, so wird der wohl um seiner Sünde willen weggenommen. Aber sein Blut will ich von der Hand des Wächters fordern. Wir sind heute diese geistlichen Wächter in Gottes Kirche. Wir haben die Verantwortung, die Menschen zu warnen. Wenn wir es nicht tun, wehe uns. Nun, wenn wir es tun, die meisten Menschen werden das nicht gerne akzeptieren wollen, aber das ist deren Sache. Vers 7. Dich aber, du Menschenkind, habe ich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Und wenn du ein Wort aus meinem Munde hörst, sollst du sie vor mir warnen. Und wenn ich nun zu dem Gottlosen sage, du Gottloser musst des Todes sterben, und du sagst ihm das nicht, um den Gottlosen vor seinem Wege zu warnen, so wird er, der Gottlose, um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen vor seinem Wege, dass er von ihm umkehre, das ist Reue, Umkehr, und er will von seinem Wege nicht umkehren, das ist jetzt ihre Verantwortung, ihre Entscheidung. So wird er um seiner Sünde willen sterben. Aber du hast dein Leben errettet. Schauen Sie, eine Warnung muss ausgesprochen werden, wird ausgesprochen, wird ausgesprochen. Und es liegt dann an denjenigen, die zuhören, ob sie sich warnen lassen wollen oder nicht. Jeremia Kapitel 4. Jeremia Kapitel 4, die Verse 5 bis 8. Verkündet in Juda und schreit laut in Jerusalem und sprecht, blast die Posaune im Lande. Ruft mit voller Stimme und sprecht, sammelt euch und lasst uns in die festen Städte ziehen, richtet in Zion ein Zeichen auf, flieht und säumet nicht, denn ich bringe von Norden wiederum Unheil herzu und großen Jammer. Es steigt herauf der Löwe aus seinem Dickicht und der Verderber der Völker hat sich aufgemacht und ist ausgezogen, von seiner Stätte das Land zu verwüsten und deine Städte zu verbrennen, sodass niemand darin wohnt. Vers 8. Darum zieht den Sack an, klagt und heult, denn der grimmige Zorn des Herrn will sich nicht von uns wenden. Darum geht es. Es geht um die Zeit kurz vor der Wiederkunft Christi, wenn all diese schrecklichen Dinge erfolgen werden. Jeremia Kapitel 6 und in Vers 1. Flieht, ihr Benjaminiter aus Jerusalem und blast die Posaune in Tekoa und richtet ein Feldzeichen auf über Bet-Herem, denn es droht von Norden Unheil und großer Jammer. Immer wieder der Feind aus dem Norden. Eine Bezugnahme auf die europäische Vereinigung unter der Herrschaft, der Führung von Deutschland. Der Feind aus dem Norden. Vers 11. Jeremia 6 und Vers 11. Darum bin ich von des Herrn Zorn so voll, dass ich ihn nicht zurückhalten kann. So schütte ihn aus über die Kinder auf der Gasse und über die Schar der jungen Männer. Denn es sollen alle, Mann und Frau, Alte und Hochbetagte, gefangen weggeführt werden. Wiederum, sie sollen gefangen weggeführt werden. Vers 17. Auch habe ich Wächter über euch gesetzt. Achtet auf den Hall der Posaune. Sagt er denen damals, sagt er uns heute, aber sie sprachen, wir wollen es nicht tun. Die meisten Menschen heute wollen nicht zuhören. Es ist schade, es ist ausgesprochen verderblich, wenn man sich das überlegt, wie viel Unheil sie damit über sich bringen werden, denn sie werden sich nicht bekehren, sie werden nicht bereuen, sie werden diese schreckliche Zeit durchmachen müssen. Hosea Kapitel 8 und Vers 1. Immer und immer wieder wird uns gesagt, es geschieht aufgrund von Sünde. Es geschieht deshalb, weil die Menschen sich nicht zu Gott bekehren wollen. Egal, was für eine Religion sie angehören mögen, ob sie überhaupt einer Religion angehören, ob sie sich Christen nennen oder nicht, wenn sie nicht dem folgen, was uns Christus sagt, dann sind sie nicht Christen in Gottes Augen. Hosea Kapitel 8 und Vers 1. Stoße laut ins Horn. Die Menge Bibel sagt, setzt die Posaune an den Mund. Stoßt laut ins Horn. Wie ein Adler kommt über das Haus des Herrn, weil sie meinen Bund übertreten und mein Gesetz gebrochen haben. Vers 2, wo schreien sie zu mir dann, du bist mein Gott, wir Israel kennen dich. Ja? Können die Amerikaner heute Gott? Wenn ja, warum halten sie dann die Gebote nicht? Doch Israel hat das Gute verworfen. Darum soll der Feind sie verfolgen. Und wie gesagt, ein Adler wird vielfach auch mit dem deutschen Adler in Verbindung gebracht werden können. Schauen wir uns eine weitere Stelle an in Joel Kapitel 2. Joel Kapitel 2. Und lesen wir angefangen Vers 1. Immer und immer wieder geht es um die Posaune, die geblasen werden muss. Blast die Posaune zu Zion, ruft laut auf meinem heiligen Berge, erzittert alle Bewohner des Landes, denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Gleich wie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so kommt ein großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht gewesen ist und in Fort nicht mehr sein wird auf ewige Zeiten für und für. Vers 3. Vor ihm her geht ein verzehrendes Feuer und hinter ihm eine brennende Flamme. Das Land ist wie vor ihm, wie der Garten Eden, aber nach ihm wie eine Wüste Einöde und niemand wird ihm entgehen. Sie sind gestaltet wie Pferde und rennen wie die Rosse, sie sprengen daher über die Höhen der Berge, wie die Wagen rasseln und wie eine Flamme prasselt im Stroh wie ein mächtiges Volk, das zum Kampf gerüstet ist. Man kann an einen Blitzkrieg denken. Völker entsetzen sich vor ihm und jedes Angesicht erbleicht, sie laufen wie Helden, und ersteigen die Mauern wie Krieger, ein jeder geht stracks seinen Weg, weicht nicht von seinen Pfaden. Keiner drängt den anderen, eine Organisation wird hier beschrieben, sondern ein jeder zieht auf seinem Weg daher. Sie durchbrechen die feindlichen Waffen und dabei reißt ihr Zug nicht ab. Sie stürzen sich auf die Stadt, laufen auf der Mauer, In die Häuser steigen sie ein, wie ein Dieb kommen sie durch das Fenster und durch die Fenster. Vor ihm erzittert das Land und bebt der Himmel. Sonne, Mond werden finster, die Sterne halten ihren Schein zurück. Und der Herr lässt seinen Donner vor seinem Heer erschallen, denn sein Heer ist groß und mächtig und richtet seinen Befehl aus. Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken. Wer kann ihn ertragen? Vers 12. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir. Von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Er ist gnädig, barmherzig, geduldig, von großer Güte. Es reut ihn bald der Strafe. Wer weiß, ob er nicht umkehrt und es ihn reut und der Segen zurücklässt, sodass ihr opfern könnt, Speisopfer und Trankopfer dem Herrn, eurem Gott. Vers 15. Blast die Posaune zu Zion. Wiederum, blast die Posaune zu Zion. Sagt ein heiliges Fasten an. Wenn Sie in einer Situation sind, wo Sie große Schwierigkeiten haben zu bereuen, Fasten wäre eine durchaus bemerkenswerte Option, die Sie ins Auge fassen sollten. Ruft einen Feiertag aus, sammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, sammelt die Ältesten, bringt zusammen die Kinder und die Säuglinge. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer, die Braut aus ihrem Gemach. Lasst die Priester des Herrn Diener weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, Herr, schone dein Volk und lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, dass Völker über sie herrschen. Warum willst du unter den Völkern sagen lassen, wo ist nun ihr Gott? Nun, im Großen und Ganzen wird das natürlich nicht geschehen. Das wissen wir, deswegen wird dieser Krieg stattfinden. Aber es kann eine Ausnahme für sie bestehen. Es könnte. Und darauf werde ich kurz noch gleich eingehen. Denn Gott bietet ihnen, wenn sie wirklich sich bekehren wollen, bereuen wollen, Schutz an vor diesen schrecklichen Zeiten. Hesekiel Kapitel 6, da wird der Grund auch erwähnt, warum es zu diesen schrecklichen Versklavungen kommen wird und dann zu den Bestrafungen derjenigen, die die Versklavung durchführen. Hosea 6, Vers 1, und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, richte dein Angesicht gegen die Berge Israels und weissage gegen sie und sprich. Ihr Berge Israels, höre das Wort Gottes des Herrn, so spricht Gott der Herr zu den Bergen und Hügeln, zu den Bächen und Tälern, siehe, ich will das Schwert über euch bringen und eure Opferhöhen zerstören, dass eure Altäre verwüstet, eure Räucheraltäre zerbrochen werden, will eure Erschlagenen vor eure Götzen werfen, ja, ich will die Leichname und Israeliten vor eure Götzen hinwerfen und will eure Gebeine um eure Altäre hin zerstreuen, überall, wo ihr wohnen sollen, die Städte verwüstet und die Opferhöhen zur Einöde werden, denn man wird eure Altäre wüsten zur Einöde machen. Denken Sie, es geht hier um die Amerikaner, um die Vereinigten Staaten von Amerika. Es geht um das Vereinigte Königreich. Das ist hier der Ansprechpartner. Und ich will eure Götzen zerbrechen und zunichte machen, eure Räucheraltäre zerschlagen, eure Machtwerke vertilgen und Erschlagene sollen mitten unter euch daliegen. Ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und so weiter und so fort. Warum? Vers 11. So spricht Gott der Herr, schlag deine Hände zusammen und stampfe mit deinem Fuß auf und sprich. Wehe über alle schlimmen Gräuel des Hauses Israel, deren Wegen sie durch Schwert, Hunger und Pest fallen müssen. Und dann wird noch mehr und mehr über das Schicksal gesagt. Nun, wenn Sie wissen wollen, was in Gottes Augen Gräuel ist, machen Sie für sich selbst ein Bibelstudium, schlagen Sie das Wort Gräuel auf und schauen sich alle die Stellen an. Und Gott ändert sich ja nun nicht. Wenn er damals im Alten Testament, auch im Neuen Testament, Dinge mit Gräuel bezeichnet hat, dann sind das nach wie vor Gräuel. Und heute sind das in den meisten Fällen Dinge, die da so akzeptiert werden in unseren Gesellschaften. Und für Gott ist das ein Gräuel und diejenigen, die das akzeptieren, sind ebenfalls Gräuel in Gottes Augen. Hesekiel 39 und schauen wir uns Vers 22 an. Hesekiel 39, Vers 22, und das Haus Israel soll erfahren, dass ich der Herr, ihr Gott bin, von dem Tag an und fernerhin, und die Völker sollen erfahren, dass das Haus Israel um seiner Missetat willen weggeführt worden ist, weil sie sich an mich versündigt hatten. Sie wollen wissen, was Sünde ist. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Welches Gesetz ist der 10 Gebote, der Rechtsvorschriften, der Satzungen, die 10 Gebote näher erklären? Alle 10 Gebote, alle Rechtsvorschriften und Satzungen. Das ist Sünde, das ist die Missetat. Das wird nämlich heute in Amerika und in England in keinster Weise befolgt, aber natürlich auch in anderen Ländern nicht. Weil sie sich an mir versündigt haben. Darum habe ich mein Angesicht von ihnen verborgen und habe sie übergeben in die Hände ihrer Widersacher, dass sie allesamt durchs Schwert fallen müssen. Ich habe ihnen getan, was sie mit ihrer Unreinheit und ihren Übertretungen verdient haben und habe mein Angesicht vor ihnen verborgen. sind schwerwiegende Aussagen, die hier getroffen werden. Und wir verkündigen das heute. Wir verkündigen Ihnen das heute. Wie damals dieses bereits schon verkündigt wurde, vor der ersten Gefangenschaft damals, als die Israeliten und die Juden gefangen genommen wurden durch die Assyrer und dann die Babylonier. Haben damals die Menschen diese Botschaft angenommen, akzeptiert? Schauen wir uns einmal kurz an, wie da die Reaktion war. Amos Kapitel 7 und Vers 7. So ließ er mich schauen, sagt der Amos hier. Und siehe, der Herr stand auf einer Mauer von Zinn und er hatte Zinn in seiner Hand. Und der Herr sprach zu mir, was siehst du, Amos? Und ich sprach Zinn. Und der Herr sprach, siehe, ich bringe Zinn mitten unter mein Volk Israel. Ich will nicht mehr an ihm vorübergehen. Und die Höhen Isaaks sollen verwüstet und die Heiligtümer Israels zerstört werden. Und ich will mich mit dem Schwert über das Haus Jerobeam hermachen. Aber was war die Reaktion? Vers 10. Und da sandte Amasja, der Priester, in Bethel zu Jeroboam, dem König von Israel, und diesem sagen, der Amos macht einen Aufruhr gegen dich im Hause Israel. Das Land kann seine Worte nicht ertragen. Denn so spricht Amos, Jerobeam wird durch Schwert sterben und Israel wird aus seinem Lande weggeführt werden, gefangen weggeführt werden. Und Amasja sprach zu Amos, du Seher, geh weg und fliehe ins Land Juda und iss dort dein Brot. Und weissage da selbst, aber weissage nicht mehr in Bethel. Das ist das Königsheiligtum und das Tempel und der Tempel des Königreichs. Mit anderen Worten, wage es nicht hier, diese Dinge auszusprechen. Wenn ja, dann wirst du auf jeden Fall zunächst einmal zensiert, dann wirst du also vom Internet verbannt und dann wirst du nicht mehr erlaubt sein und es wird dir nicht mehr erlaubt sein, diese Dinge auszusprechen. Und was weiß ich, nicht immer alles noch, was solche Drohungen beinhalten mögen. Und in einigen Fällen werden die Drohungen dann auch wahrgemacht werden, das ist mir schon klar. Aber wollen wir ein Wächter sein, der sich weigert, dem Volk seine Sünden und Übertretungen mitzuteilen? Keineswegs. Die meisten Menschen werden es nicht akzeptieren. Aber es ist eine Verantwortung, die uns gegeben wird. In Amos Kapitel 6 und Vers 11 sagt Amos nämlich auch noch, siehe, der Herr hat geboten, dass man die großen Häuser in Trümmer schlagen soll und die kleinen Häuser in Stücke. Wenn wir das heute auch in Amerika verkündigen, in Großbritannien verkündigen, das wollen die Menschen nicht hören. Wenn wir es dann in Europa verkündigen, auch in Russland, auch in China, je nachdem, wohin unsere Botschaft gelangt, das wollen die Menschen auch nicht hören, dass sie ebenfalls bestraft werden für ihre Sünden, die sie begehen. Das will man nicht hören, das ist ja nicht populär. Das ist ja keine populäre Lehre. Das ist ja keine Lehre, wo man sich so schön wohlfühlen kann dabei. Man hat so richtige warme Gefühle des Herzens. Hesekiel Kapitel 7 sagt uns, was die Reaktion sein wird von vielen, wenn wir von weltweitem Krieg sprechen, auch nuklearen Kriegen. Ja, das kann es doch gar nicht geben, das wird es ja gar nicht geben. Auch wenn jetzt schon wieder die Diskussion in Gang gesetzt wurde, dass Deutschland zu einer Nuklearmacht werden soll. Ist ja auch an und für sich gar nicht notwendig, denn Frankreich ist ja bereits schon eine Nuklearmacht und die Vereinigung wird dann ja so oder so die Nuklearwaffen haben. Aber die Einstellung der meisten Deutschen heute, dass sie für die Wiedereinführung des Wehrdienstes sind, das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Sehr bedenklich. Hesekiel Kapitel 7 und Vers 14. Lasst sie die Posaune nur blasen und alles zurüsten. Hauptsächlich geht es hier um Amerikaner und Engländer. Es wird doch niemand in den Krieg ziehen. Die können noch eine so große Armee haben, die können noch so viel Geld da hinein verpulvern, um die Armee aufzubauen. Es wird nichts bringen. Denn mein Zorn, sagt Gott, ist entbrannt über allen ihren Reichtum. Draußen das Schwert, drinnen Pest und Hunger. Wer auf dem Feld ist, der wird vom Schwert sterben. Wer in der Stadt ist, den werden Pest und Hunger fressen. Und die von ihnen entrinnen, die werden auf den Bergen sein, wie gurrende Tauben in den Schluchten, sie alle an jeder wegen seiner Missetat. Alle Hände werden herabsinken und alle Knie weich werden. Das ist das, was Gott prophezeit. Da kann man noch so hohe Ausgaben haben für Armeen und für Waffen, die man herstellen wird. Es wird alles nichts bringen, weil Gott es nicht zulassen wird. Weil Gott bestimmt hat, dass der Krieg zugunsten zunächst einmal von Amerika oder vielmehr von Europa ausgehen wird. Aber dann, wie ich sagte, wird es auch an Europa kommen. Die müssen nicht meinen, dass sie da irgendwie so einfach andere Länder zerstören können, ohne dafür bezahlen zu müssen. Wie sieht es nun für Gottes Volk aus? Ich meine, die siebte Posaune, die bringt ja auch die Wiederauferstehung des Volkes Gottes zum Tragen, kündigt das an. Aber auch schon vorher kann man sich ja überlegen, wo wird das Volk Gottes sein, wenn es dann zu der Auferstehung kommt? Nun, sie werden, viele von denen, nicht alle, aber viele von denen werden an einem Ort sein, der Ort der Sicherheit genannt werden könnte. Oder auch Ort des Schutzes. Denken wir an eine Bezeichnung für das Posaunenfest, Yom HaKiseh, der Tag des Schutzes. Er kann auch mit dem verborgenen Tag beschrieben werden. Verborgen, weil keiner den genauen Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi weiß. Interessanterweise auch insoweit, als man damals natürlich noch durch Sichtweise bestimmen musste, wann der erste Tag des siebten Monates war. Als die erste kleine Sichel des Mondes sichtbar wurde, da war dann der erste Tag des Monats bestimmt. Vorher war das so ein bisschen verborgen. Auch da kommt dieser Ausdruck ein wenig her. In Zephania Kapitel 2 wird etwas Interessantes gesagt über diesen verborgenen Tag, den Tag der Sicherheit, den Tag des Schutzes. Zephania Kapitel 2. Und in Vers 3. Suchet den Herrn, all ihr Elenden im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Suchet Gerechtigkeit, suchet Demut. Vielleicht, und wir hatten das ja auch schon bereits im Buch Joel gelesen, könnt ihr euch bergen am Tage des Zornes des Herrn. Könnt ihr euch bergen, könnt ihr beschützt werden. Der Tag des Schutzes wird hier angesprochen. Der wird auch in Lukas 21 angesprochen. Lukas 21, und lesen wir Vers 36. Lukas 21 und Vers 36. Wachet alle Zeit und betet. Man kann auch übersetzen, wachet und betet alle Zeit, dass ihr stark werdet zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll. Und zu stehen vor dem Menschensohn. Zu entfliehen diesem allen. Wohin entfliehen? Nun, Offenbarung 12 und Vers 14 wird von einem Ort der Sicherheit gesprochen. Hier auf Erden. Menschen, die würdig erachtet werden. Das heißt hier, die stark, dass ihr stark werden sollt. Eine bessere Übersetzung, dass ihr würdig sein sollt oder als würdig erachtet werden sollt, diesem allen zu entfliehen. In Offenbarung 12 und Vers 14 wird von diesem Ort der Sicherheit gesprochen, aber nicht nur hier. Nicht nur hier. Es geht hier nicht um einen Ort im Himmel. Es geht um keine heimliche Entrückung. Nein, es wird ein Schutz gewährt werden von Gott für diejenigen, die er ausersieht dazu an einem Ort hier auf Erden. Psalm 27. Und die werden an diesem Ort dann sein, wenn Christus zurückkommt, wenn sie noch am Leben sind, werden dann an diesem Ort verwandelt werden. Eine wunderbare Botschaft, eigentlich, wenn man sich das überlegt. Offenbarung, oder vielmehr Psalm 27 und Vers 5. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Erhöht mich auf einen Felsen. Es geht um einen Ort der Sicherheit oder des Schutzes in der Wüste, wie Offenbarung 12 und Vers 14 sagt. Nun, Wüste muss nicht unbedingt eine buchstäbliche Wüste sein. Ein Ort der Abgeschiedenheit, der nicht so populär ist. In Sprüche Kapitel 14 und Vers 26 wird auch erklärt, dass diejenigen, die als würdig erachtet werden, an diesen Ort der Sicherheit zu kommen, auch eine Garantie haben, ein Versprechen haben für ihre zumindest minderjährigen Kinder. Sprüche 14 und Vers 26, wo es heißt, wer den Herrn fürchtet, der hat eine sichere Festung. Oder dieser Felsen, von dem da gesprochen wurde in dem Psalm. Und auch seine Kinder werden beschirmt. Auch seine Kinder werden beschirmt. Nun, diejenigen, die noch nicht volljährig sind, die noch keine eigene Entscheidung in diesem Sinne zu treffen haben oder treffen können. Natürlich erwachsene Kinder nicht unbedingt. Die haben ihre eigene Verantwortung und müssen der folgen. Aber weitere Stellen finden sich auch noch in Jesaja Kapitel 30 und in Vers 20. Und alles dies ist Teil der Botschaft des Posaunenfestes. Wenn wir an das Posaunenfest denken, denken wir an alle diese Dinge, die hier beschrieben werden. Es wird eine schreckliche Zeit sein, aber eben auch eine wunderbare Zeit, wenn Christus zurückkommt und alle diese wunderbaren Dinge in Erfüllung gehen werden. Jesaja 30 und Vers 20. Und der Herr wird euch in Trübsal Brot und in Ängsten Wasser geben. Wir werden verpflegt werden, sogar auf physische Weise verpflegt werden in diesem Ort der Sicherheit derjenigen, die dort sein werden. Und das wird noch einmal erklärt in Jesaja 33 und Vers 15. Aber die Frage ist in Vers 14, und das ist etwas, womit ich heute schließen möchte. Denn diese Warnungen, die ja auch im Posaunenfest mit enthalten sind, die haben ja eine Bedeutung, die sollen ja eine Bedeutung haben, wie wir gesehen haben. Alles dies wird gesagt, damit man umkehrt, damit man bereut, damit man sich des richtigen Weges bewusst wird, des richtigen Gottes bewusst wird. Viele heute beten einen Gott an, der gar nicht der Gott der Bibel ist. Denken an eine Dreieinigkeit zum Beispiel. Die Bibel lehrt nichts von einer Dreieinigkeit. Sie beten einen Gott an, der angeblich seinen Sohn schickte, dieser selbstsüchtige Gott des Alten Testamentes, der seinen mildtätigen Sohn schickte, um das Gesetz abzuschaffen, um für uns zu sterben, das Gesetz für uns zu halten, sodass wir das Gesetz nicht mehr halten müssen. Die verstehen gar nicht, dass der Gott des Alten Testamentes Jesus Christus war. Der war derjenige, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat, aus der Sklaverei. Er wird derjenige sein, der das moderne Haus Israel und Juda aus der Sklaverei der Gefangenschaft herausführt, wenn er zurückkommt. Und so ist die Frage hier in Vers 14. Wer ist unter uns, der bei ewiger Glut wohnen kann? Es wird von einer ewigen Glut gesprochen. Die Erde, wie wir gelesen haben, wird verbrannt, wird zerstört werden, die Erdoberfläche. Nicht viele werden am Leben bleiben. Es wird eine schreckliche Verwüstung auf der ganzen Erde erfolgen. Aber wer kann da bestehen, wenn sich da, sagen wir mal, Nuklearwaffen entzünden, entladen in unserer Gegenwart, vielleicht nicht unbedingt Gegenwart, kann man da gerettet werden von Gott in einer solchen Situation? Wenn die Psalmen uns sagen, Tausende, Zehntausende werden zu deiner Rechten und Linken fallen, aber dich wird es nicht treffen? Wie kann das sein? Denken wir an die drei Freunde in dem feurigen Ofen. Die wurden in dem feurigen Ofen von einem Engel, möglicherweise von Christus selbst, beschützt. Ja, wie kann das sein? Menschlich gesehen unmöglich. Aber wer kann bei ewiger Glut wohnen? Vers 15. Wer in Gerechtigkeit wandelt, und was ist Gerechtigkeit? Alle Gebote Gottes sind Gerechtigkeit. Wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist, wer schändlichen Gewinn hasst und seine Hände bewahrt, dass er nicht Geschenke oder Bestechungen nehme, wer seine Ohren zustopft, dass er nichts höre von blutiger Gewalt, anstatt da mitzumachen, anstatt jetzt in die Armee einzutreten, sich da einberufen zu lassen, um dann zu lernen, wie man Waffen gebrauchen kann, um andere damit umzubringen. Dass er nichts höre von blutiger Gewalt und seine Augen zuhält, dass er nichts nach Bösem sehe. Ach, was kann ich jetzt da tun hier irgendwie? Was Böses kann ich jetzt anrichten, um anderen zu schaden? Der, Vers 16, der wird in der Höhe wohnen und Felsen werden seine Feste und Schutz sein. Und sein Brot wird ihm gegeben und sein Wasser hat er gewiss. Das ist eine klare Andeutung auf den Ort der Sicherheit in der Zukunft. Aber was noch weitaus wichtiger ist, meine Freunde, geht es darum, dass wir als würdig erachtet werden, im Reich Gottes zu sein, wenn Christus zurückkommt, vor ihm bestehen zu können, vor ihm stehen zu können. Das Posaunenfest beinhaltet ganz klar auch den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, wenn wir verwandelt werden zu Geistwesen. Wenn wir als würdig erachtet werden, in das ewige Leben einzugehen, ein Gottwesen zu werden in seiner Familie, in der Familie Gottes. Arbeiten Sie daran in geistlicher Hinsicht oder ist Ihnen das irgendwie so ein bisschen unerheblich? Nun, es wird keineswegs mehr unerheblich sein, wenn diese schrecklichen Tage, die hier verkündigt werden, eintreffen werden. Aber dann kann es für Sie sehr spät sein oder vielleicht sogar zu spät. Machen Sie diesen Fehler nicht, dass Sie zu lange warten. Heute, wenn Sie das Wort Gottes hören, heute machen Sie die richtige und treffen Sie die richtige Entscheidung. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr erbaulichen und sinnreichen Tag des Posaunenfestes. Und dann werden wir natürlich uns am Versöhnungstag wieder unterhalten und dann während der Tage des Laubhüttenfestes. Bis dahin noch eine sehr förderliche Zeit in geistlicher Hinsicht und achten Sie auf Gottes Warnungen. Die sind ja nicht nur aus irgendwelchen unerheblichen Gründen niedergeschrieben worden in Gottes Wort. Die haben ja sehr große Bedeutung, gerade auch für uns heute in der Endzeit. So bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.